Also Animation ist im Prinzip alles das, was sich nicht schon von selber bewegt. Also wenn man jetzt ein Puppenspiel im Theater filmen würde, wäre das keine Animation, sondern dann ist es ein Puppenspiel, weil die Puppen werden ja von Schauspielern bewegt. Aber wenn diese Puppen sozusagen ein Einzelbild, Bild für Bild aufgenommen werden und dann diese Bilder aneinandergereiht abgespielt werden, dann ist es Animation. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und ob das jetzt mit Puppen, also als Stop-Motion, oder ob es als Einzelbild gezeichnet stattfindet oder im Computer mit verschiedenen Programmen, das ist egal. Es bedeutet immer, dass es etwas, was sich eigentlich nicht von allein bewegt, durch das Computerprogramm oder durch eben diese Einzelbild-Hintereinanderreihung in Bewegung gesetzt wird. Und dann die Menschen dadurch getäuscht werden, dass es eigentlich sich bewegt, aber in echt bewegt es sich ja natürlich nicht. Im Prinzip heißt ja Animation auch Leben einhauchen, in Bewegung setzen, und das ist genau das, was damit auch gemacht wird, mit den Gegenständen, aber eben auch mit, kann ja auch mit Fotos oder mit anderen Dingen gespielt werden.
Und in Deutschland, welche Rolle spielt hier der Animationsfilm?
Der Animationsfilm spielte mal eine ganz große Rolle in Deutschland. Zum einen in den 30er Jahren, auch mit Lotte Reiniger und ihre Geschichte von Prinz Achmed. Das hat Weltgeschichte geschrieben, auch die ganze Avantgarde mit Fischinger und anderen. Man hat in der Kunstszene, in der Animation ganz viele Leute inspiriert. Durch den Krieg ist die Animation ein bisschen in Vergessenheit geraten, und nach dem Krieg wurde durch das geteilte Deutschland in der DDR, durch das DEFA-Studio für Trickfilm in Dresden, die Animationsfilmtradition weiter aufrechterhalten. Und es gab viele Trickfilme, also viele ostdeutsche Menschen sind mit tollen Filmen aufgewachsen. Und in Westdeutschland wurde Animation viel auch für kommerzielle Dinge benutzt. Es gab auch fiktionale Geschichten, aber es gab eben auch viel kommerzielle Inhalte. Das war schon immer ein Teil der Animation. Aber es gab wenig lange Animationsfilme. Und da hat Deutschland so ein bisschen auch den Anschluss verloren gegenüber anderen Ländern. Auch jetzt ist es so, dass im Vergleich zu zum Beispiel England oder Frankreich oder Amerika deutsche Animationsfilme leider in der Unterzahl sind und oft auch nicht so viel finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, dass sie in einer Qualität produziert werden können, dass sie mit den amerikanischen großen Filmen von Disney, Pixar oder DreamWorks mithalten können.
Wie ist der Animationsfilm entstanden? Welche Entwicklungsstadien hat er durchlaufen und wo steht er jetzt?
Das ist eine ziemlich komplexe Frage, weil wir reden ja nicht über den Animationsfilm. Also im Prinzip haben schon von Anbeginn die Leute versucht, Bilder in Bewegung zu setzen, mit verschiedenen Möglichkeiten. Selbst ein Flipbook, was man zeichnet und sagen, in dem einzelnen Bild immer nur ein bisschen was bewegt, wenn man es dann mit den Fingern abspielt, bewegt sich die Zeichnung. Und das wurde früher schon auch ohne Film als Trägermaterial von Menschen ausgenutzt. Es gab das Zoetrope, es gab Magic Lantern, die besagten Flipbooks und noch jede Menge andere technische Spielereien. Das heißt, das war immer auch eine Kombination zwischen technischer Entwicklung und künstlerischen Möglichkeiten, die den Animationsfilm vorangebracht haben. Und Anfang des 20. Jahrhunderts haben dann die ersten Leute auch Film gezeichnet oder abgefilmt. 1906 gab es den ersten wirklich einen kleinen Animationsfilm mit Humorous Faces of Funny Faces. Dann Winsor McCay mit Gertie the Dinosaur 1914 und dann natürlich Walt Disney, der dann in 1937, als dann die Kinophase so auch in Höchstform war, mit Schneewittchen den ersten langen Animationsfilm ins Kino gebracht hat. Und das war natürlich dann eine große Leistung, auch für den amerikanischen Markt dann Animation salonfähig zu machen. Und dann ging es halt weiter rasant in der Entwicklung. Und welche Technik dann genutzt wurde, ob es jetzt Silhouettenfilm, Stop-Motion oder Zeichentrick war, das war im Prinzip egal. Es fällt ja alles unter Animation. Das war den jeweiligen Studios, natürlich auch der finanziellen Situation und den künstlerischen Ambitionen auch belassen. Also manche Themen lassen sich in einer bestimmten Technik auch besser erzählen als andere. Und mit dem Computerzeitalter, also in den 90ern, hat sich nochmal ganz viel verändert. Zum einen, weil dann VFX eine Rolle spielte, also die ganze CGI Geschichte, ich sag nur Jurassic Park, einer der ersten großen Filme, die tatsächlich auch die Welt des Live-Action-Films verändert haben, weil man plötzlich Animation und Live-Action ohne größere Probleme miteinander verbinden konnte. Gab es vorher schon, Roger Rabbit zum Beispiel oder auch die deutschen Pumuckl als Serie, auch da wurde Animation und Live-Action miteinander vermischt, aber so, dass man es kaum merkte, nämlich mit CGIs, die aussahen wie echt gedrehte Live-Action-Szenen, das wurde bei Jurassic Park zum ersten Mal richtig im großen Stil eingesetzt und hat natürlich auch die Art des Filmemachens verändert und auch die technischen Möglichkeiten rasant nach vorn gebracht. Und heutzutage ist ja Standard, dass Live-Action-Filme mit anderen Dingen aufgepeppt werden. Also da sieht man schon gar nicht mehr, wo genau dann die Grenze zwischen dem realen Bild und dem Bild, was dann auf dem Computer nachbearbeitet wurde, verläuft. Und auch beim Animationsfilm ist es so, dass die Computer auch im Zeichentrick durchaus jetzt Standard sind. Es gibt kaum noch Leute, die tatsächlich auf Papier zeichnen und das dann abkopieren, sondern oft zeichnen sie schon auf Tablets, die dann das in das Computerprogramm einspielen und dann kann man im Computer weiterzeichnen. Das spart einfach ein bisschen Arbeitsschritte und man muss sich, glaube ich, als Zeichner so ein bisschen dran gewöhnen. Aber letztendlich sagen mir die meisten, dass es kaum großen Unterschied macht, wenn man einmal so die Art und Weise, mit dem Stift umzugehen und dem Tablet rausgefunden hat. Also da gibt es dann mittlerweile wirklich viele technische Hilfsmittel, die diese Verknüpfung der technologischen Seite und der künstlerischen Seite miteinander einfacher machen. Und es ist heutzutage wirklich so, wenn man Animation studiert, lernt man vor allen Dingen auch mit Computerprogrammen umgehen.
Sie haben jetzt auch erzählt, dass es sehr unterschiedliche Techniken gibt und dass dadurch auch die Produktionsweise eines Animationsfilms sich sehr deutlich von dem herkömmlichen, klassischen, nur geschauspielerten Film unterscheidet. Gibt es da Beispiele, in denen diese Herangehensweise der Filmproduktion, wie sie im Animationsfilm zu finden ist, den klassischen Film beeinflusst hat?
Nur in der Kombination, wenn sie miteinander in Beziehung stehen, glaube ich, beeinflusst die Animation den Live-Action-Film. Ansonsten eher nicht, weil die Produktionsweise ist ja komplett anders. Während ein Dokumentarfilm zum Beispiel erstmal Material sammelt, recherchiert, die Protagonisten vor der Kamera versucht, irgendwie locker werden zu lassen und eine Beziehung aufbauen muss zu seinen Protagonisten und dann Material sammelt, was dann im Schnitt in die Form des Films gebracht wird, muss ein Animationsfilmer seinen Film schon, bevor er überhaupt anfängt, die ersten Szenen für den Film zu machen, muss der Film schon fertig geschnitten sein, weil sonst zeichnen sie umsonst und müssen die Sachen dann wegschmeißen und das ist dann oft Arbeit von Monaten, die dann im Papierkorb landet und das will natürlich keiner machen. Das heißt, da wird vorher sehr, sehr viel Arbeit darauf verwendet, ein sehr ausführliches Storyboard zu machen und dann ein Animatic. Das bedeutet, da wird geschaut, wie die Bewegung der Animation dann auch im Bild ergeben, also wie die Kamerafahrten sind, wohin die Figuren gehen, ob das funktioniert. Und es wird alles da in dieser Testphase, in dieser Entwicklungsphase auch mit ausprobiert und erst dann wird tatsächlich animiert und in die Produktion gegangen. Und während sozusagen Dokumentarfilm, auch ein Live-Action-Film, sich eben leisten können, mal eine Szene, die in die Hose geht, zu machen, kann das Animationsfilmmacher eben nicht machen.
Für die Leute, die jetzt neugierig geworden sind auf den Animationsfilm, was wären denn herausragende Beispiele?
Das kommt ganz drauf an, für was man sich interessiert. Ob man jetzt sozusagen den Stop-Motion-Film eher mag, da würde ich im Prinzip alle Filme von Aardman ans Herz legen, also von Wallace and Gromit über den Piratenfilm von Aardman bis hin zu dem Film, der jetzt gerade eben in den Kinos war, Early Man, ein Film über Fußball, finde ich auch großartig. Also das ist natürlich ein Animationsfilm in seiner reinsten Form, Knetfiguren, die durchs Bild rennen, also wunderschön. Und dann gibt es natürlich die Zeichentrickfilme und da gibt es auch ganz zauberhafte Filme aus Japan, wenn man sozusagen die japanischen Geschichten eher mag oder es gibt französische Filme. Und wie gesagt, ich empfehle natürlich für Einsteiger auch erstmal vielleicht sich mit der Geschichte zu beschäftigen und da ist natürlich Lotte Reinigers Film, die Geschichte von Prinz Ahmed, einer der wichtigsten Filme, die man gesehen haben sollte, aus der deutschen Animationsgeschichte heraus. Und so, das Problem ist so ein bisschen, dass die meisten Animationsfilme, die in Deutschland gemacht werden, leider Filme sind, die eher für ein Kinderpublikum sind oder maximal Family Entertainment, aber dann eher auch oft gerichtet auf Familien mit jungen Kindern und wenig ein erwachsenes Publikum ansprechen. Das ist sehr schade, weil es gibt schöne Filme für Erwachsene, auch Filme, die sich mit dokumentarischen oder politischen Themen auseinandersetzen. Also gerade eben läuft ein Film auf verschiedenen Festivals, der mit deutscher Koproduktion auch gedreht wurde. Und das ist eine Mischung aus Animation und Dokumentarfilm. Und ich hatte ja schon gesagt, es ist auch so, dass manchmal sich die Produktion dann eben auch mischen. Heutzutage gibt es ja viele Hybride und das ist dann ein animierter Dokumentarfilm. Und dieser Film heißt Curse Swiss und ist über den Krieg in Jugoslawien und eine sehr persönliche Geschichte, die Regisseurin damit erzählt und eben auch auf der einen Seite dokumentarisch, aber eben auch mit Animation aufarbeitet. Und diesen Film kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ein anderer Film ist Breadwinner von Cartoon Saloon, der auch für den Oscar nominiert wurde und die Geschichte eines Mädchens unter der Taliban-Herrschaft in Afghanistan erzählt, die sich als Junge verkleidet, um ihren Vater aus dem Gefängnis zu holen und ihre Familie zu retten weil ohne männliches Oberhaupt unter der Taliban-Herrschaft ja eine Familie nur bestehend aus Frauen nahezu verloren war. Und dieser Film, den gibt es, glaube ich, auf Netflix, den könnte man sich dort anschauen. Das ist eine Empfehlung, da gibt es auch einige andere lange Animationsfilme. Und Loving Vincent wird immer noch mal wiederholt in verschiedenen Arthouse-Kinos. Ist letztes Jahr im Dezember angelaufen, ein Film über den Tod von Vincent van Gogh in der Retrospektive seiner Wegbegleiter erzählt, basierend auf den Briefen, die Vincent van Gogh auch an seinen Bruder geschrieben hat, wenn er die letzten Stationen seines Lebens aufbereitet. Und dieser Film ist vor allen Dingen besonders, weil er aus vielen tausenden einzelnen Ölgemälden zusammengesetzt wurde. Sprich, diese Filme wurden nicht mit Zeichnungen animiert, sondern wirklich Öl auf Leinwand gemalt und jede einzelne Szene wurde wieder neu gemalt und dann eben animiert. Und das war eine wahnsinnige Arbeit, hat lange gedauert, viele Leute haben da dran gesessen, aber das Resultat sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Also jedes einzelne Bild, was man sich da anguckt, ist ein Kunstwerk und das Ganze im Stil der Vincent van Gogh-Bilder, also sehr, sehr empfehlenswert. Also gerade für Leute, die auch Kunst lieben und ein bisschen auch Tatort-Fans sind, ist das die ideale Kombination, weil man hat eine Leiche, nämlich Vincent van Gogh, und man versucht jetzt rauszufinden, wer hat ihn umgebracht oder hat er sich vielleicht doch selber umgebracht. Man weiß es nicht. Und das wird so ein bisschen da herausgefunden. Und das ist ein hochspannender Film, also auf jeden Fall sehenswert.
Wo liegt die Zielsetzung der AG-Animationsfilm, die Sie jetzt auch vertreten?
Die liegt natürlich in der Wahrnehmungsveränderung im Bereich des Animationsfilms. Also wir wollen natürlich, dass mehr Leute sich dafür interessieren, dass sie auch sehen, dass Animation eben nicht nur Kinder anspricht, sondern auch Erwachsene, dass man im Prinzip jedes Thema, auch ein politisches Thema, ein gesellschaftskritisches Thema mit Animation erzählen kann, manchmal sogar besser. Es gibt Kurzfilme, die sich zum Beispiel mit dem Holocaust beschäftigen oder mit traumatischen Erlebnissen, mit psychologischen Situationen, weil man kann mit Animation natürlich Dinge darstellen, die im Kopf sind oder in der Erinnerung. Das kann Dokumentarfilme nicht und auch in Live-Action ist es schwierig. Also man braucht sehr aufwendige Sets. Und Animation hat da viele Vorteile, aber es ist eben nicht so etabliert. Und gerade Filmemacher oder auch die Fernsehsender tun sich sehr schwer, Animation für Erwachsene zuzulassen. Es wird immer die sichere Bank gefahren und gesagt, naja, wir machen Animation für Kinder, da haben wir die Zielgruppe, es ist klar definiert und alles gut. Und wie gesagt, das Geld ist auch in Deutschland nicht so üppig, um ein Drehbuch zu schreiben, was so knallt, dass man mit einem Disney- oder Pixar-Drehbuch mithalten könnte. Also das ist ja wirklich so, dass die 30 Leute da für 3 Jahre in einen Raum sperren und so ein Writers Room und dort wirklich so lange dran schreiben, bis der letzte Gag sitzt. Diese Zeit gibt es in Deutschland leider Gottes nicht und das ist ein bisschen schade. Und damit sind die Filme zwar gut, aber eben international im Vergleich nicht ganz so erfolgreich wie die großen erfolgreichen Filme, die aus Amerika kommen, aber dann eben auch oft das 10- oder 20-fache von dem an Budget haben, wie die deutschen Filme. Und das ist so ein bisschen das, wo wir hinwollen. Wir möchten gerne, dass auch in Deutschland großartige Filme produziert werden, die auch in Deutschland dann gesehen werden. Also wo dann auch jeder sagen kann, Mensch, ich war im Kino, ich habe diesen Film gesehen und ich weiß, der ist aus einem Studio in Dresden oder aus einem Studio in Hamburg und wir freuen uns. Und momentan dümpeln, wie gesagt, die deutschen Filme so ein bisschen vor sich hin, weil sie eben von der Zielgruppe her auch nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ansprechen, nämlich die Kinder.
Eine weitere Problematik, die ich jetzt auf Ihrer Webseite noch entdeckt habe, ist, dass offenbar ein Konflikt besteht, der sich auch um die Bezahlung innerhalb der Produktion von Kurzfilmen dreht. Können Sie zu dem Konflikt noch ein paar Sätze sagen?
Kurzfilme sind ja sowieso ein ganz eigenes Thema. Wenn man über Filme redet, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, redet man in der Regel von Langfilmen oder eben von Serien, die dann auf den diversen Plattformen oder den Fernsehsendern gezeigt werden. Da ist die Finanzierung auch ein bisschen anders. Und bei Kurzfilmen ist es so, die sind meistens geförderte Filme, die mit einem kleinen Budget auskommen müssen und wo Leute wirklich viel Herzblut reinstecken und viel Zeit auch schon in der Entwicklungsphase, die eben nicht unbedingt bezahlt wird. Und da ist es so, dass wir uns wünschen würden, dass auch bei Kurzfilmen, wo ja eben mehr Leute als nur der Filmemacher beteiligt sind, da gibt es ja Sounddesigner und dann gibt es eben die Animatoren und dann braucht man Setdesigner, wenn man zum Beispiel einen Stop-Motion-Film hat. Also es ist, wenn man mal die Abspende von auch einem kurzen Animationsfilm schaut, dann so, ich würde mal sagen, 30 bis 50 Leute sind da mindestens beschäftigt an verschiedenen Stellen und Positionen und die werden momentan alle nicht besonders gut bezahlt, arbeiten oft auf Rückstellung, weil die Budgets einfach so schwach sind. Und es ist aber auch schwierig in Deutschland unter der momentanen Situation eine gute Finanzierung für Kurzfilme zu bekommen. Und deswegen wünschen wir uns, dass zum Beispiel die Finanzierung vom Bund höher wird, damit die Budgets für die Kurzfilme höher werden und die einzelnen Positionen, die Leute da arbeiten, auch mindestens Mindestlohn bekommen. Wir haben das mal ausgerechnet. Momentan ist es so, dass schon ein Budget von 60.000 Euro als sehr hoch empfunden wird von Seiten der Förderung. Und oft ist es aber so, dass ein Kurzfilm, wenn er richtig gut und real kalkuliert wäre, mit 200 oder 250.000 Euro faire Gehälter und faire Löhne und Honorare zahlen könnte für alle Beteiligten. Und da kann man sich eben vorstellen, alle arbeiten auf Rückstellung und hoffen, dass es irgendwelche Preisgelder gibt oder andere Gewinne, damit der Film noch ein bisschen Geld abwirft. Und das ist beim Kurzfilm eben nicht unbedingt selbstverständlich und auch nicht sehr häufig. Also da gibt es ja viele Kurzfilme, die eben keine Preise gewinnen.